In der heutigen Folge mit Friederike von Picknick sprechen wir über das Thema Mitarbeiterplanung. Wir haben festgestellt, nachdem wir über 40 Minuten über das Thema gesprochen haben, dass es bestimmt eine zweite Folge geben muss. Hört rein, seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine wunderbare erste Folge, weil wir diesmal vor Ort aufnehmen und mir gegenüber, ehrlich gesagt, schon zum zweiten Mal, weil wir dann festgestellt haben, wir kommen oder sitzen beide ab und zu in Düsseldorf. Du wohnst in Düsseldorf, dann können wir es sozusagen auch so aufnehmen. Friederike, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, und dann tauchen wir in eine doch wohl sehr spannende Folge hier persönlich vor Ort sozusagen ein.
Ja, hi, also ich bin Friederike und freue mich auch mega hier zu sein. Normalerweise ja eher so in Gastvorlesungen und Vorträgen, aber jetzt auch mal in einem Podcast. Also richtig, richtig cool. Und freue mich auch, dass wir es hier nochmal vor Ort machen können. Genau, Friederike, ich bin in der Nähe von Köln groß geworden und habe Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau in Aachen und in Zürich studiert und arbeite jetzt als Strategy und Analytics Lead bei Picknick und leite da das internationale Mitarbeiterplanungs- und Steuerungsteam. Wir planen Tausende von Mitarbeitern wöchentlich und genau, das Team besteht aus 10 Leuten. Und ja, in meiner Freizeit tanze ich sehr gerne Ballett, mache auch eine nebenberufliche Tanzausbildung aktuell in dem Bereich und tanze auch West Coast Swing relativ viel.
Das ist mein Stichwort, um nochmal einzuschreiten. Was ist denn West Coast Swing?
Ja, West Coast Swing ist ein Paartanz. Also man tanzt immer zu zweit, man muss aber keinen festen Tanzpartner haben. Und genau, man geht da quasi hin, kann halt sagen, ich habe Lust auch alleine, und dann wird immer durchgetauscht und man kriegt das beigebracht. Das kommt von der Westküste aus den USA.
Es gibt ja gerade diesen Song, der nicht viral geht, aber der so ein bisschen in den Charts ist, dieses Bar Tipsy, glaube ich.
Ja, genau.
Ist das West Coast Swing?
Da gibt es einen ganz bekannten Line Dance eher drauf und der ist sogar auch aus Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der ist irgendwie auch so in den Charts gewesen. Top 1 Line Dance. Also auch hier von der Tanzschule Dresden sogar. Also super, super cool. Aber ich glaube, man könnte vielleicht sogar auch West Coast drauf tanzen. Habe ich aber noch nicht probiert.
Okay. Dadurch, dass ich es nicht kann, werde ich es nie rausfinden.
Ah.
Aber du kannst mir gerne mal Bescheid geben.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja ein paar Beginnerkurse auf jeden Fall.
In Düsseldorf, ja. Vielleicht habe ich abends noch Zeit und tu mir das mal an
guck
und
guck dann. Sehr cool, ja.
Ja, mein Team freut sich auf jeden Fall jetzt schon, mir da eine GoPro mitzuschicken. Noch was persönlich und dann steigen wir, glaube ich, ein bisschen in den Picknick ein. Köln, Düsseldorf ist ja jetzt nicht zwangsweise die allerbesten Stadtfreundschaften, die da so entstehen. Du wohnst jetzt in Düsseldorf?
Ich wohne jetzt in Düsseldorf, genau.
Was verschlick ich nach Düsseldorf?
Ja, tatsächlich der Arbeitgeber. Okay. Also für Picknick bin ich hier hingezogen. Ja. Wir haben ja unser Headquarter, also Headquarter in Amsterdam, aber das deutsche Office ist ja in Düsseldorf hier, genau. Und das war schon schwierig. Man hat schon einige Kommentare am Anfang bekommen, warum man denn nach Düsseldorf ziehen kann überhaupt, ja.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort nochmal für alle Hörer, die jetzt gerade irgendwie mit Apple Podcasts oder Spotify hören. Wir haben ja, nehmen ja vor Ort auf, wir sind hier in einem wunderschönen Gebäude. Und hinter uns ist jedenfalls die Skyline teilweise zu erkennen. Von daher kann man jetzt nochmal Werbung machen für Düsseldorf. Und wenn hier irgendjemand zuhört, der irgendwelche Räume in Köln hat, dann können wir ja nochmal die Kölner Räume testen und dann gucken, wer die besseren Aussichten hat.
Oh,
so ein bisschen,
ich bin sehr
Konkurrenz,
gespannt. Ja.
Konkurrenz hier aufbauen. So, ich kenne Picknick oder habe Picknick nicht gekannt, bevor wir uns sozusagen virtuell kennengelernt haben. Kannst du nochmal Picknick kurz erklären? Ich finde, es hilft immer nochmal, wenn wir über Data, über Strategien, Themen sprechen, einzuordnen, wo die Reise hingeht.
Ja, super gern. Also Picknick ist ein Online-Supermarkt, 2015 gegründet, in Holland, also niederländisches Unternehmen. Die sind gestartet in Amersfoort. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ein kleiner Ort in Holland.
Ja.
Genau. Dort relativ bekannt. Also, aber ja. Genau, und es geht darum, Lebensmittel nach Hause zu liefern.
Ja.
Man muss am Abend davor bestellen. Es geht auch eher um Großeinkäufe, also nicht dieses, man bestellt jetzt spontan.
Den Wocheneinkauf.
Genau, den Wocheneinkauf, richtig.
Nicht diese, ich bestelle drei Artikel.
Richtig, ja, genau.
Die sondern, ist jetzt gerade sehr stark.
Ja, man hat auch das Sortiment wie auch in einem Supermarkt tatsächlich, also relativ viel Auswahl, ja, auch an unterschiedlichen Kartoffelsorten zum Beispiel, natürlich in Deutschland ganz wichtig. Ja. Genau, und unsere Supply Chain ist dann so aufgebaut, dass du, sag ich mal, am Anfang hast du dann diese großen Lager, wo dann nach der Bestellung quasi hinkommt, okay, wie viele Kisten müssen dann überhaupt gepackt werden für den einzelnen Kunden?
Ja.
Und dann, wenn diese Kisten gepackt worden sind, werden die dann zu unseren Verteilzentren gebracht, also zu unseren kleinen Hubs, sagen wir. Und von dort aus liefern dann unsere Runner quasi in einer optimalen Route dann zu den Kunden in unseren elektrischen Fahrzeugen aus. Hast du schon mal die gesehen, die kleinen Picknickfahrzeuge?
Nee. Gibt's
die hier? Ja, also sicher.
Ja, aber ich
also
bin ehrlich gesagt, wenn ich hier in Düsseldorf bin, gehe ich früh raus, bin dann im Büro, bleibe im Büro und komme abends sozusagen zurück. Vielleicht, wenn ich nächstes Mal zum West Coast Swing
Kurs gehe. Da siehst du vielleicht auch mal die kleinen Fahrzeuge. Ja. Nee, aber die sind wirklich also ganz, ganz nett gemacht. Also teilweise haben die auch Gesichter vorne so als Verniedlichung drauf. Also musst du mal drauf achten.
Okay, wie unterscheidet ihr euch von anderen Supermärkten? Also warum, ist jetzt eine gemeine Frage, die musst du nicht zwangsweise beantworten, aber sowas bietet theoretisch ja auch andere Supermärkte an.
Naja, also nicht jeder Supermarkt hat einen eigenen Delivery Service, also der nach Hause delivered.
Okay, fair.
Also ich meine, das hat nicht jeder. Klar, es gibt Supermärkte, die das auf jeden Fall auch machen, die dann aber auch noch vor Ort, also eigene Supermärkte trotzdem noch anbieten, das auf jeden Fall. Ja, bei uns ist es, wir liefern immer kostenlos zu deiner Tür nach Hause. Also du hast keine Lieferkosten in dem Sinne.
Guter Punkt.
Also wir garantieren dann auch, ja, aber ich glaube, das machen viele andere auch, dass die Produkte frisch sind und so weiter. Und ansonsten kannst du halt quasi das auch reklamieren und kriegst das Geld dann auch über die App zurück. Was auch super, super spannend ist, ich glaube, wir probieren halt auch noch Sachen weiterzuentwickeln in der App, was halt ein Kunden auch in der App halten kann. Also wir bieten zum Beispiel auch sozusagen Rezepte an und dann kannst du dir...
Man kann bei euch über die App bestellen, also eigentlich nur über die App bestellen.
Nur über die App, genau. Und du hast dann quasi Rezepte und dann kannst du sagen, ich habe heute Lust auf Spaghetti Bolognese und dann klickst du auf in meinen Warenkorb und dann werden quasi für die Personenanzahl alle Produkte schon in den Warenkorb reingeladen. Ja. Also es werden quasi jetzt neue Sachen hinzugefügt, die quasi sich auch von so einem normalen Supermarkt abheben. Also dass du quasi nach Rezepten einfach auch bestellen kannst, finde ich zum Beispiel super praktisch. Voll oft weiß ich gar nicht, was will ich machen.
Ja.
Und dann kann man da so ein bisschen sich durchklicken und dann braucht man gar nicht die Produkte zusammensuchen, sondern kann das irgendwie dann zusammen machen, genau.
Wie groß seid ihr?
Was meinst du mit Größe?
Also wie viel Mitarbeiter? Weil was eine Besonderheit ist und was ja in dem Podcast noch gar nicht so oft vorkam, ist, dass wir jetzt darüber sprechen, dass du eine Rolle hast, um analytisch die Mitarbeiter, also ihr habt ja ein klassisches Postman-Problem im Sinne von, wie mache ich die optimale Route, welchen Personaleinsatz brauche ich. Darüber haben wir, glaube ich, gar nicht noch so sehr gesprochen. Ist meistens eher so aus dem Medienbereich typisch, wie Abo-Zustellung.
Ja.
Ist bei euch damit eine Besonderheit. Jetzt wirst du höchstwahrscheinlich nicht 10 Personen planen, sondern ein bisschen mehr.
Genau, also man befindet sich da schon über 10.000 Leute in dem Bereich. Ja. Aktuell auch schon, genau, sind auch schon mehr geworden. Und Picknick wächst ja auch sehr, sehr stark. Also es ist schon, also einige und ich glaube spannend ist vor allem auch, dass wir halt 3 Länder zur selben Zeit planen. Das heißt, wir planen nicht nur alle unsere Mitarbeitenden in Deutschland, sondern auch in Holland und in Frankreich im Operations-Bereich. Das heißt, du hast da ja auch unterschiedliche Gesetzlichkeiten, die eingehalten werden müssen, Regeln, kulturelle Unterschiede sozusagen auch. Ja, was bevorzugen die Mitarbeitenden, wie sie geplant werden wollen. Ja, definitiv. Also da gibt es dann doch schon auch noch größere Unterschiede,
ja. Wie muss ich, was mich nochmal interessiert, ist später sozusagen die Organisation. Also wir können von mir aus jetzt kurz in Richtung Organisation abbiegen und dann gehe nochmal sozusagen, wie ist euer Setup? Du hast vorhin gesprochen, ist Haupt- oder Office, Headquarter sitzt in Amsterdam. Ihr habt 3 Länder, wo ihr gerade seid.
Genau, richtig.
Holland, Frankreich, Deutschland. Du sitzt aber in Deutschland, das heißt, du bist du im Headquarter angestellt? Oder also mich fragt immer so, was passiert zentral, was passiert dezentral? Wie sieht es bei euch aus?
Weil, also grundsätzlich, glaube ich, kann man das also ganz gut eigentlich erklären. Also wie wir unsere Projekte auch gerade eigentlich oft staffen. Also hängt natürlich auch vom Projekt ab. Aber die meisten ist dann immer so, dass wir einen Data Scientist haben, der quasi Machine Learning Sachen macht. Die arbeiten dann noch mit einem Data Engineer zusammen, der das Data Modeling macht. Und dann haben wir unsere Analysten und die Analysten sind quasi so aufgesetzt, dass sie theoretisch in jedes Team reingehen können und mit jedem Team arbeiten können.
Aber sitzen die alle zentral?
Was meinst du jetzt genau mit zentral?
Also sitzen die alle im Headquarter? Also
nee, überhaupt nicht. Also wir haben welche in Deutschland, welche in Frankreich und welche in Holland. Aber wir arbeiten mit den unterschiedlichen Ländern zusammen.
Okay, aber wenn man sich so ein bisschen eine Struktur von einem Unternehmen anschaut, gibt es ja sozusagen wie so eine Management-Ebene, dann gibt es vielleicht unterschiedliche Geschäftsbereiche. Also weißt du, wie gibt es sozusagen ein zentrales Data Office, wo du drin sitzt und alle anderen betreust? Oder ist es eher ein zentrales Data Office, wo nur die Ingenieure drin sitzen und in Fachabteilungen wie bei dir, die Planung machen, sitzen nochmal Analysten? Wie
genau, so ist es. Also, dass wir quasi, wir haben das Domainwissen, also die Analysten sitzen in den unterschiedlichen Fachbereichen drin.
Bei dir?
Genau, jetzt zum Beispiel bei mir, genau. Aber auch in anderen Teams sitzen dann die Analysten drin, genau. Aber wir haben dann auch ein zum Beispiel Machine Learning Team. Also das heißt
aber ein
bei uns,
zentrales, oder ist es bei dir mit angehangen?
Nee, das ist quasi, die haben ein Team und man arbeitet mit einem Data Scientist aus diesem Team dann zusammen. Okay. Genau, richtig.
Wenn ich es jetzt zusammenfasse, ist es so ein klassisches Spotify-Modell, wovon man spricht, was es aber eigentlich gar nicht sozusagen bei Spotify mehr gibt. Ein zentrales Team. Die zentralen Teams haben Data Engineer, Machine Learning, Data Scientisten, die sie vorhalten. Die bauen die zentrale Plattform und haben sozusagen eher so Gewerksquads. Und dann kommst du aus dem Fachbereich, greifst auf die Daten zu, hast deine Analysten und stellst fest, ich habe jetzt hier noch einen coolen Use Case, wie ich mein Forecasting besser machen kann. Dafür brauche ich aber ein Machine Learning, Person, Data Science, einen Analysten und du. Und dann baut ihr sozusagen so ein Gewerksquad.
Richtig.
Ja, okay,
genau.
Verstanden, cool. Wenn du das dir anschaust und jetzt mal drüber nachdenken würdest, wenn die Leute direkt bei dir sitzen würden, was wäre besser?
Puh, also, spannender Use Case auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade so im Machine Learning Bereich, ich glaube, das wäre super, also könnte auch super sinnvoll sein, weil es bei uns auch viele Use Cases gibt. Also Sachen, die geforecastet werden müssen, wie No-Show-Forecast zum Beispiel. Also wie viele Leute erscheinen nicht zur Arbeit.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es schon, sage ich mal, Anwendungsfälle, wo es sinnvoll wäre, aber natürlich wir immer so priorisieren, was ist jetzt für die gesamte Company am wichtigsten gerade, was man noch weiter ausbauen könnte. Von Data Engineering Seite, ich glaube, es ist schon gut, dass das zentral geregelt ist. Also, dass dann zentral quasi geschaut wird, wie können wir das einheitlich über die gesamte Firma strukturieren und aufbauen.
Ja, war das schon immer so oder hat sich die Struktur verändert, wenn ihr schnell wächst?
Also seitdem ich jetzt da bin, ist es schon so.
Wie lange
also
bist du da?
Über zweieinhalb Jahren jetzt. Also seitdem ist es schon so aufgebaut, genau. Und die Analysten, das ist auch ganz cool bei uns, ist, dass die können diese SQL-Challenges machen. Also das sind quasi so Challenges, die man machen kann. Ja. Und wenn man die erfolgreich erledigt hat, hat man auch Zugang bei uns zum Data Warehouse. Das heißt, man kann quasi
spielerisch
mit allen Daten, kann man dann wirklich auch schon viele Analysen machen. Und ich finde es echt richtig, richtig cool, wozu man dann eigentlich Zugang schon überall hat und was man sich alles anschauen kann. Ja.
Hast du diese SQL-Challenges schon geschafft?
Habe ich schon geschafft, ja. Relativ auch am Anfang.
Ja, das heißt, du hast
Zugang
Zugang zu allem.
Richtig. Nicht zu allem, aber zu vielen Sachen. Ja, cool. Sonst ist noch nicht alles im Data Warehouse, aber
Ja, ist meistens so, wenn man schnell wächst. Kannst du über eure Art und Weise vom Setup sprechen? Wie muss ich mir so klassische Modern Data Stack, also ETL-Struktur in einem Data Warehouse, Data Lake und dann eine Visualisierung dran und Themen wie zum Forecasting vielleicht noch eher oder andere Sachen sozusagen hinten dran liegen? Wie muss ich mir sozusagen so eine Struktur vorstellen?
Genau, also wir haben also das Data Warehouse und das Forecast Warehouse und wir arbeiten mit Snowflake zusammen.
Ja.
Genau, und also das ist ja schon sozusagen, was du als Interface dann auch siehst.
Ja.
Womit
SQL-Challenge geschafft hast.
Genau, die das geschafft hat.
Andere Seite hast du ja ein Reporting, oder? Was ist, gucken die auf Tableau oder gucken die auf Power BI? Auf welches Tool gucken die sonst sozusagen?
Unterschiedlich. Tableau tatsächlich relativ viel, aber unterschiedlich. Teilweise auch mit Google Sheets, dass wir uns die Daten dann halt ziehen und damit dann halt visualisieren. Es hängt wirklich total vom Use Case ab und wie, in Anführungszeichen, professionell man das jetzt braucht oder wie man die Daten auf... Also genau, richtig.
Ja.
Wenn man es so zusammenfassen möchte. Also vielleicht zusammengefasst.
Bei deinem Titel war was mit strategisch und analytisch sozusagen mit dabei. Klär uns nochmal auf, was deine
was
Aufgabe ist.
Was ich eigentlich mache, Total gerne. Also erstmal vielleicht so ein bisschen, wie man sich das überhaupt vorstellen muss, was wir bei uns im Team machen. Und dann, glaube ich, wird auch klar, was ein bisschen meine Rolle ist. Genau, also unser Team besteht quasi aus Planern, Spezialisten und Analysten. Und die Planer sind wirklich dafür zuständig, die wöchentliche Planung auszuführen. Also die greifen auf unseren selbstentwickelten Algorithmus zu, die greifen auf unsere gesamten Tools zu und machen wirklich die Planung und sprechen sich mit Operations ab.
Ja.
Dann gibt es die Spezialisten, die quasi diese Tools weiterentwickeln und halt schauen, okay, wie kann man zum Beispiel ein Google Sheet robuster machen, wie kann man ApeScript schreiben und so weiter.
Ja.
Und dann gibt es noch die Analysten und die arbeiten dann beispielsweise eher an dem Algorithmus, aber arbeiten auch an der Strategie. Also unsere Fragestellungen, die wir uns natürlich halt stellen, ist nicht nur die Planung, sondern wie muss überhaupt ein Lager oder ein Hub halt gestafft sein? Also wie viele Mitarbeitende braucht man denn überhaupt? Ja. Welche Verträge müssen dafür eingestellt werden? Wie können wir unterschiedliche Peaks und Dips im Jahr halt schaffen mit den Mitarbeitenden, die wir haben? Wie muss so eine Urlaubsplanung aussehen? Also auch dafür kann man schon eine komplette Optimierung eigentlich durchführen über das gesamte Jahr halt hinweg. Also das ist quasi so die Eingangsfragestellung, die wir ja. haben. Wenn wir das natürlich 100% optimal haben, also ein perfektes Stuffing sozusagen ja. haben.
Gibt's das?
Ja, in der Theorie schon, ja. Nein, natürlich, in manchen Locations klappt das besser als in anderen, sind wir ganz ehrlich. Und da muss man ja. halt schauen, woran liegt's. Dann haben
aber
die einen.
Ich finde es auch fair zu sagen, dass es nicht immer, also wie willst du das Optimum, wo ist das Optimum? Ich glaube, das genau. Optimum ist in der Theorie 100%, aber in der Praxis ist auch 90% völlig fein.
Und da ist dann auch die Frage, wie definiert man halt 100%? Also ja. 100% vom Forecast, will man einen Puffer haben, dass man sagt, okay, es werden Leute auch krank, ja. hören vielleicht auch mehr Leute mal auf in der Phase. Also ich meine, da muss man halt wirklich auch immer schauen.
Ja.
Und das Ganze abwägen. Also das ist halt eine große Fragestellung, wo wir dann halt auch strategisch dran arbeiten. Okay, was für Verträge wollen wir haben? Wie setzen wir diese Prozentzahl überhaupt an? Also priorisieren wir Kosten versus priorisieren wir, sage ich mal, dass wir genug Leute immer zur Zeit halt da haben. Also priorisieren wir in dem Moment, okay, wir könnten ja auch sagen, wir sind understaffed. Also ja. wir haben zu wenige Leute. Dann würden wir auf jeden Fall nicht ins Overstaffing reinkommen. Das heißt, wir würden keine höheren Kosten quasi kreieren.
Ja. Oder auf der unzufrieden, also nicht Mitarbeiter, Kundenzufrieden.
Kunden, genau. Ja. Also das sind so die beiden Sachen, wo wir quasi immer probieren, so den Sweet Spot zu finden. Ja. Also wir wollen, dass unsere Kunden möglichst zufrieden sind und ja. jeder den Slot hat, den er haben möchte. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch nicht zu viele Mitarbeitende haben, die bezahlt werden müssen.
Fairer Punkt, weil sonst die Kostenstruktur zu hoch ist. Und
das genau. Sie, ja. Und das ist sozusagen die Eingangsfrage, wenn wir das Stuffing sozusagen geklärt haben. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn du x Locations hast, also schon alleine so viele Verteilzentren in Deutschland, oder auch dann halt auf international bezogen und dann so relativ viele Lager. Ja, kannst du dir vorstellen, wie viel Arbeit das ist, das Ganze zu monitoren. Und dann auf der anderen Seite geht es dann wirklich um die Planung, ne? Also wir wollen dann halt optimieren. Wir kriegen dann einen Forecast, wie viele Deliveries werden wahrscheinlich kommen. Und darauf aufbauend müssen wir dann halt schauen, wie viele Stunden an Mitarbeitenden brauchen wir pro Schicht. Und dementsprechend planen wir dann natürlich auch. Der No-Show-Forecast würde dann zum Beispiel reinfließen, wie viele Leute werden wahrscheinlich nicht kommen, wie viele sind im Urlaub, wie viele Leute sind krank und so weiter.
Und wie viele Bestellungen kommen?
Genau, also die Deliveries, genau, wie viele Bestellungen, ja, sorry, genau, ja. wie viele Bestellungen reinkommen. Und dann musst du natürlich auch schauen, wir haben ein eigenes Verfügbarkeitenportal, also was wir selber gebaut haben, worüber die Mitarbeitenden Verfügbarkeiten abgeben können, wann sind sie verfügbar, für welche Schichten.
Ah, ja,
genau, schön. Und da musst du natürlich auch das mit einbeziehen, also die gesamten Verfügbarkeiten. Also du hast dann einen Optimierungsalgorithmus quasi. Ja,
auf den unterschiedlichen Attributen.
Genau, dann kommen halt noch legale Bestimmungen mit rein. Du darfst maximal 10 Stunden am Tag arbeiten, du musst mindestens x Breaks haben und ja. so weiter. Also und dann hast du quasi einen Output, also von dem Algorithmus, der dir dann quasi sagt, okay, Person X ist zu Schicht Y, sage ich mal, geplant. Genau, und so kreieren wir dann die gesamten Planungen.
Wie lange habt ihr denn gebraucht von der, also du bist 2,5 Jahre da, wie lange gibt es Picknick?
Seit 2015.
Okay, jetzt muss ich Kopf rechnen, danke. Das sind 9 Jahre. Was mich ja immer total interessiert, wie hast du als Person für die Wertschöpfung teilgenommen? Also wo stand Picknick vorher? Klar, du machst nicht mal alles alleine, du machst es mit dem Team, vielleicht hat das Team schon ja. vorher bestanden, aber was habt ihr in den 2,5 Jahren erreicht?
Das ist super, super cool und spannend, finde ich, die Frage. Also vor 2,5 Jahren musst du dir das so vorstellen, wir hatten in Deutschland keinen Algorithmus. Also jede Person wurde mit einer 0
okay,
und einer 1
neugierig.
Eigenständig geplant. Ja. Also wir hatten ein Google Sheet. Also wir haben dann
Händisch
wurde für jede Person, für jede Schicht, für jeden Tag eine 0 oder eine 1 gesetzt, ob es halt da ist. Und dann wurde parallel immer geschaut auf einem Dashboard, passt das ungefähr zu dem, was wir halt brauchen.
Okay, du wusstest irgendwie, du hast 100 Bestellungen brauche ich 4 Mitarbeiter.
Genau.
Dann hast du einfach geguckt, okay, laut Google Sheet ist eine Zahl 4 da und ja. dann werden 4 kommen.
Genau.
Ja,
und
das kam aber nicht immer 4.
Richtig, also einmal das und ich meine, wenn du das, ich glaube damals hatten wir irgendwie 2 oder 3 Lager und wenn du das da schon alleine für 1500 Leute irgendwie eintragen musst, 0 und 1, ja. du hast dann 2 Schichten am Tag für 6 Tage, sind das ganz schön viele 0 und 1, die man setzen muss.
Ja.
Also da war jemand halt wirklich lange mit beschäftigt, um das zu machen.
Ja. Aber ihr, also was man ihr nochmal sagen muss, ihr habt geschafft, 7 Jahre so das Business zu skalieren.
Ja.
Also es hat ja funktioniert.
Genau.
Was ja, also nicht, dass es, ich will nur, weil es jetzt so anhört mit, hahaha, die haben da irgendwas ganz Schlechtes gemacht. Nee, das hat ja eine Weile lang gut funktioniert.
Total.
Bis zu einem gewissen Grad. Und
genau.
Dann kamst du.
Man muss fairerweise sagen, Frankreich gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Also die Locations da gab es noch nicht. Und in Holland gab es ein von, ich glaube, einem Praktikanten geschriebenes Python-Skript, was aber halt irgendwann, sag ich mal, so veraltet war und keiner mehr wusste, wie es updaten soll, dass es halt immer teilweise eine Planung ausgegeben hatte, aber halt nicht mehr optimal, weil der Business schon viel, viel weiter war, aber keiner wusste mehr, wie er dieses Skript anpassen muss.
Ja.
Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, das in Deutschland, also am Anfang war ich nur für Fulfillment in Deutschland zuständig und habe ich mir gedacht, okay, das finde ich relativ nervig.
Ja.
Mit den Nullen und Einsen schreiben wir doch einfach mal ein Python-Skript, was das vielleicht halt kann.
Ja.
Genau, so ging
aber
das Ganze los.
Aber hattest du denn überhaupt die Ressourcen und Fähigkeiten? Also hast du selber das gekonnt?
Ich habe das selber, genau. Für Fulfillment Deutschland habe ich das selber geschrieben.
Ja.
Ja. Und das haben wir dann auch genutzt. Das haben wir dann auch für Frankreich ausgerollt.
Ja.
Und dann haben wir gesehen, das funktioniert auch da.
Also du alleine auf den Daten, die vorhanden waren. Welche Daten waren da drin?
Wieder die gleichen. Also du hast quasi...
Also schon alles mit einberechnet.
Genau, also da habe ich auch aus unterschiedlichen Quellen dann die Daten genommen. Genau, und habe das dann auch gemacht. Und dann haben wir gesehen, okay, das funktioniert für Deutschland, das funktioniert auch für Frankreich.
Ja.
Vielleicht sollten wir aber nicht ein Python-Skript nutzen, was lokal auf meinem Laptop läuft, wenn wir das für x-tausend Mitarbeitende wöchentlich nutzen. Vielleicht überlegen wir uns ein robustes System.
Ja.
Und so ging das Ganze dann los. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jemanden, Analysten haben, der sich halt wirklich Vollzeit damit beschäftigt und lass uns doch...
Da warst du alleine, ne?
Alleine mit einem Planner damals, genau. Also ein Planner, der diese Nullen und Einsen gesetzt hat, genau.
Okay, ja, verstanden.
Genau.
Seine Arbeit hat sich jetzt auch verändert, oder? Das macht keiner mehr Nullen und Einsen.
Nee.
Okay.
Die haben sich hat sich komplett verändert, die Arbeit, genau. Sonst hätten wir aber auch nicht so skalieren können, ne? Also wir haben jetzt mittlerweile für die Fulfillment-Planung 3 bis 4 Planner und wir sind stark gewachsen und also quasi, wir hätten
hätte
das Wachstum, genau, eigentlich
richtig,
um das machen zu können. Deswegen ist es eigentlich schon super, super cool.
Sorry, dass ich unterbreche. Was mich total interessiert, ist dieses, du bist hergekommen, es waren Nullen und Einsen und man hat ja eigentlich mit dir einen Art Generalist, eine Generalistin hingesetzt mit einer sehr hohen Kompetenz sozusagen, diesen Algorithmus zu schreiben. Und damit hast du ja eigentlich schon mal grundsätzlich das Problem gelöst gehabt mit einem Planner, der vorher die Nullen und Einsen geschrieben hat. Kannst du beziffern, also Management interessiert ja immer sozusagen, was war dann der Mehrwert fürs Unternehmen? War das spürbar? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, alleine die Zeit von diesem Planner damals hat sich natürlich drastisch reduziert.
Ja.
Und somit konnten wir halt sagen, okay, die Zeit nutzen wir dann, als neue Locations kamen, dass er halt die neuen Locations machen kann, dass man niemanden neuen mehr einstellen muss.
Fair.
Plus wir konnten dann auf einmal halt Frankreich auch noch hinzunehmen und dann irgendwann halt auch die Niederlande. Also wir planen aus Deutschland ja jetzt alle Länder. Das wäre ja vorher gar nicht gegangen. Wir hatten ja vorher in Holland auch eigenständige Planner sitzen, die es gar nicht mehr gibt.
Ja, und habt ihr diese Genauigkeit, die du jetzt reingebracht hast oder die ihr reingebracht habt, nochmal irgendwie messen können? Also
du meinst, ob wir akkurater planen quasi?
Ja.
Schwer zu sagen. Ich glaube, der hat sich damals schon sehr, sehr viel Zeit auch genommen, um akkurat zu planen. Also damals.
Aber mit deinem Skript? Oder mit den einzelnen
Auch davor, genau. Was ihn halt aber einfach dann halt relativ viel Zeit gekostet hat.
Okay,
aber auch da
viel
hat er schon. Genau.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also um einfach halt Scale-up halt generieren zu können dann, genau. Was wir halt gemacht haben. Also die neuen Locations zu eröffnen und so weiter.
Ja, spannend. Ich finde es immer gut, diesen MVP oder POC-Ansatz, dass man jemanden holt, der eher als Generalist schafft, die Sachen aufzubauen, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand schon zentral sitzt, der diese Data Engineering-Themen und sonst was aufbaut, um zu gewährleisten, dass man dann wieder zusammenfindet und nicht nur auf dem POC weiterentwickelt, weil du musst ja irgendwie ja sonst anders auch skalieren.
Voll. Nee, und es ist echt, weil du gefragt hast, was passiert ist seitdem. Also seitdem ist halt, wie gesagt, enorm viel passiert, dass wir halt jetzt die ganzen Länder halt einfach planen können.
Ja.
Wir haben parallel halt noch eine eigene Mitarbeiter-App auch entwickelt für die Planung. Und die rollen wir aktuell auch aus. Also es ist super, super cool. Und da war ich jetzt, sage ich mal, von Business-Seite her halt sehr viel...
Deswegen das Strategische noch
genau,
mit dem Titel.
Richtig. Ja. Also so, ja, Business-Owner, keine Ahnung, wie man das dann betiteln möchte. Ja. Und da haben wir dann mit einem Tech-Team zusammengearbeitet, die halt wirklich diese Mitarbeiter-App und auch die Planungskonsole für unsere Manager eigenständig gebaut hat. Also da siehst du dann deine Planung, kannst du sehen. Du kannst Schichten auf einen Markt geben. Andere Leute können diese Schichten nehmen. Das heißt, du kannst, nachdem du deine Planung erhalten hast, auch noch deine Schichtplanung anpassen.
Du als die Person, die im Lager eingeplant ist.
Genau, die Planung erhalten hat.
Weil du die App hast.
Genau.
Und durch die App, dass ich jetzt sage, ich kann morgen nicht kommen, verschiebt sich halt bei jemand anders.
Du kannst sagen, hey, ich kann morgen nicht arbeiten, möchte jemand anders meine Schicht haben. Dann genau, dann kann jemand anders sagen, hey, ja klar, ich möchte die Schicht haben. Oder wenn wir zum Beispiel nicht genug Leute hatten, können wir sagen, okay, 10 Schichten sind noch offen.
Wer will?
Wer will? Und dann können die Leute halt sich alle noch die Schichten nehmen.
Ja. Ja, genau. Verstanden. Das heißt, diesen direkten, also das, was man aus dem E-Commerce könnte, diesen direkten Konsumerzugang, den ihr auch mit der App habt, auf der anderen Seite mit den Mitarbeitern zu machen, um auch da flexibel
Voll.
Zu sein.
Ja. Total, und auch, dass die Leute halt autonom sind, also ja. und selber noch bestimmen können, wann sie wie arbeiten wollen. Also A, über die Verfügbarkeiten, dass man halt sagen kann, wann möchte ich, wann will ich, und ich kann das wöchentlich angeben. Ja. Und dann halt im Endeffekt, selbst wenn noch was dazwischen kommt, uns ist es ja lieber, jemand anders übernimmt die Schicht, anstatt die Person kommt einfach nicht.
Was waren weitere Use Cases, die ihr noch gemacht habt?
Das waren, würde ich sagen, schon echt große. Also die App war viel Arbeit, das komplett selbst zu bauen.
Wir haben nicht über die App gesprochen, sorry. Wir haben ja jetzt sehr, sehr schnell über dieses Forecasting gesprochen. Das Forecasting von du warst da bis hin zum ersten Mehrwert, wie lange, Monate?
Das ging recht schnell. Also du meinst, der erste Algorithmus, der geschrieben worden ist. Ich glaube, ich habe im November angefangen und dann Dezember die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um das zu schreiben.
So. Ja, das hören jetzt viele Manager und überlegen, wer kann mir über Weihnachten auch so einen Algorithmus schreiben.
Nein, also man muss fairerweise sagen, das war nur für ein Land. Also das war ja wirklich MVP, ne? Also
okay. Manager nehmen trotzdem mit für ein Land. Forecast-Algorithmus für ein Land über Weihnachten.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann jetzt die App. App war, lass mich nochmal den Grund verstehen, warum ihr sie gebaut habt.
Ja, also wir wollten unseren Mitarbeitenden es möglichst einfach machen, dass sie ihre Planung einsehen können, dass sie mit der Planung interagieren können.
Ja.
Und bei uns gibt es halt relativ viele Tools. Es gibt irgendwie Slack, dann gibt es das Verfügbarkeitenportal. Also du musst halt erstmal, wenn du bei uns anfängst, relativ viele Sachen auch irgendwie runterladen und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich erstmal ein Aufwand oder etwas, was passieren muss. Und wir wollen es quasi den Mitarbeitern leichter machen, dass sie eine App haben, was sie als Mitarbeiter-App haben quasi.
Ja.
Und da haben wir jetzt einfach mal mit der Planung angefangen und halt geschaut, wie funktioniert das. Also, dass zumindest alle Planungsthemen gebündelt in einer App sind und sie nicht 4 verschiedene Tools dafür nutzen müssen.
Fair.
Und was uns das Ganze natürlich auch ermöglicht, ist, dass wir halt individuell Sachen anpassen können. Ne?
Schneller reagieren.
Genau. Oder halt neue Features, wenn sich die Strategie bei uns ändert. Ja, keine Ahnung, wie wollen wir mit Balances umgehen, wenn jemand negative Balances hat? Darf die Person eine weitere Schicht aufgeben und nicht kommen, also weniger arbeiten, als es muss? Also wir müssen ja auch im Endeffekt sicherstellen.
Arbeitsrechtliche Sachen sozusagen.
Genau, auch. Ja. Und sicherstellen, dass jeder seine vertraglichen Stunden auch arbeitet. Ne? Also... Mhm. Und dann die Planungskonsole grundsätzlich natürlich auch. Also wir hatten vorher mit einem externen Anbieter zusammengearbeitet, aber auch da, dann war mal vielleicht der Anbieter down, dann konnte keine Planung gesehen werden, dann konnten keine Schichten verteilt werden. Dann wollte man halt, wie gesagt, neue Tweaks machen, das ging dann auch nicht. Also für uns war es quasi der Use Case, okay, wir bauen was Eigenes, damit wir es halt in-house auch anpassen können.
Was mich nochmal interessiert, ist das Thema, was du vorhin angesprochen hast und wo wir gar nicht so tief reingegangen sind bei dem Thema Algorithmus. Greift ihr auf den Forecast-Algorithmus von einem anderen Team für die Anzahl der Aufträge zurück oder baut ihr das auch?
Nee, darauf greifen wir von anderen Leuten zurück. Genau, also den No-Show-Forecast, den haben wir selber mitentwickelt.
Weil es euer Teil ist.
Genau, also alles, was uns betrifft, also People-mäßig betrifft oder People-Planning, das bauen wir mit, aber zusammen mit einem Data Scientist und so weiter.
Zentral,
genau.
Ja.
So wie anfangs schon bereits erklärt. Und sonst greifen wir auf andere Algorithmen quasi oder Forecasts sozusagen von anderen Leuten zu. Ja.
Ja. Deine Rolle und dein Team.
Ah,
was glaubst du, welche Firmen brauchen das?
Spannende Frage. Ich habe tatsächlich schon mit vielen auch anderen so Firmen einfach mal gesprochen und gehört, wie macht ihr das denn eigentlich? Und tatsächlich gibt es viele Firmen, die das lokal vor Ort machen. Also die halt wirklich vor Ort immer Planner haben und Leute, die das Gesamte planen, aber die kommen dann leicht halt auch in, sage ich mal, ähnlich vergleichbaren Größen wie unser Unternehmen, dann eher auf ein Team von, sage ich mal, summiert 100 Leuten.
Versus?
10. Und da ist dann halt die Frage, wie...
Warum machen die das nicht? Also du sitzt hier mir gerade gegenüber, grinst, das freut mich. Anscheinend ist es hier nicht so schlimm, auf der Couch zu sitzen.
Nee.
Aber auf der anderen Seite dieses, es kommt so leicht rüber. Also die Frage, die man jetzt sozusagen frech stellen könnte, warum machen es die anderen nicht? Und du hast, und um Gottes Willen, um deine Arbeit gar nicht klein zu reden, aber das ist ja jetzt nicht so, dass ihr irgendwas gefunden habt, was maximal krass neu ist.
Nein, definitiv nicht. Also gerade auch in der Literatur gibt es viel dazu.
Ja.
Ne? Also Optimierung von Mitarbeiterplanung.
Ja.
Also gibt es genug Paper,
vielleicht sollte man ein Buch drüber
schreiben. Ja, ja, definitiv sehr spannend. Also ich glaube, es gibt immer noch einen Vorteil, auch wenn man dann lokale Ansprechpartner hat, wahrscheinlich. Und die Leute wollen dann lokal ansprechbar sein.
Aber da könnte ja auch nur ein Planner sitzen oder ein Servicetelefon sein.
Genau,
oder sonst
oder People-Partner oder sowas, ja.
Schichtführer oder was auch immer.
Genau, leuchtet mir. Also so ist es ja auch eher bei uns, dass sie immer noch ihren Manager ansprechen können, falls Fragen da sind. Also bei uns hat es auf jeden Fall sehr viele Vorteile, dass es so läuft. Vielleicht ist es auch schwierig, so ein System auch mit den unterschiedlichen Ländern aufzusetzen. Jemanden, der sich da auch wirklich hinsetzt. Also ich meine, dass wir wirklich den vollständigen Algorithmus dann auch aufgebaut hatten für alle Länder, hat ja dann auch nochmal, sage ich mal, 6 bis 8 Monate gedauert. Und auch jetzt kontinuierlich wird er verbessert. Ne? Es muss immer einen Analysten geben, dann auch jemanden aus dem Tech-Team, der das halt integriert. Dann musst du, keine Ahnung, mit PRs arbeiten und so weiter. Ja, es ist natürlich auch Aufwand, ne, das Ganze so aufzubauen. Aber es gibt ja auch externe Lösungen an sich auch.
Ja, aber ihr seid ja schon sehr schmalspurig aufgestellt, würde ich jetzt mal frech behaupten, bei der Anzahl an Personen. Und was mir jetzt gerade noch so ein Gedanke in den Kopf geschossen kam, ist dieses, das ist ja eure Kernkompetenz. Wenn ihr das extern gebt, seid ihr immer wieder abhängig von irgendjemand anderen Provider. Von daher finde ich die Idee gut. Also ich denke jetzt auch gerade an ganz viele Fashion-Unternehmen, die irgendwie selbst produzieren, die im Lager, die Menschen an der Maschine haben. Da ist es ja total spannend, solche Algorithmen
Total. Und das mal zu durchdenken einfach. Ja. Oder ja, würde sich das lohnen für uns? Also würden wir dadurch Kosten einsparen? Könnten wir dadurch vielleicht auch akkurater planen? Ja. Genau, definitiv.
Ja. Ist aber spannend und deswegen hatte ich die Frage gestellt, ist wieder dieses Thema, du brauchst ein gutes Tech-Setup, du brauchst vielleicht ein starkes, zentrales Team, was die Daten schon mal zusammengezogen hat.
Definitiv.
Und wir sprechen gerade nur über dich und dein Team, aber ihr habt halt auch nochmal jemanden, der sich für das Forecasting-Thema das interessiert und euer Algorithmus ist auch nur so gut wie die Zutaten, die da eben mit reinkommen.
100%, genau. Also wenn die Daten, der Input nicht passt, passt unsere Planung als Output natürlich auch nicht.
Ja, definitiv cool. Ja. Haben wir einen Use Case gerade noch nicht besprochen, den du besprechen wolltest?
Ich hatte mir, glaube ich, 1000 Gedanken gemacht über unsere gesamte Supply Chain. Wir sind tatsächlich an dem Punkt, bevor überhaupt die Supply Chain losgeht, hängen geblieben.
Yeah.
Also ich glaube, es ist super spannend, weil halt so überall halt bei uns in der Supply Chain irgendwelche datengetriebenen Sachen halt einfach passieren, auf die wir jetzt nicht eingehen müssen natürlich. Aber ja, also ich glaube, das ist wirklich so was ganz Besonderes bei Picnic, dass du theoretisch halt vom Kunden ein Produkt durch die gesamte Supply Chain zurück tracken kannst. Also da sieht man auch, wie gut die Daten sozusagen aufgebaut sind und wie viele Analysen man auch da theoretisch machen kann, ja.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass wir noch so über so viele Themen sprechen können. Und ich würde dich jetzt kurz bitten, mal die ganzen Sachen zu droppen, über die du jetzt gerade gesagt hast, über die könntest du noch sprechen. Und dann würde ich gerne alle Hörer und Hörerinnen bitten, gucken wir nachdem, wie sie ausgestrahlt wird, einfach nochmal das Interesse zu zeigen, wie spannend es ist und ob ihr davon nochmal was haben wollt. Und dann meldet euch gerne und dann kriegt ihr davon nochmal eine zweite Folge. Also the stage is yours. Sag nochmal, über was wir noch nicht alles gesprochen haben.
Ja, also ich kann das super gerne mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben tatsächlich noch nicht über grundsätzlich die Analytics in der Supply Chain gesprochen. Also was passiert bei uns im Lager überhaupt? Wie optimieren wir bei uns im Lager? Also wie quasi benutzen wir sogar schon unseren Routenalgorithmus, bevor die Route überhaupt losgeht bei uns im Lager? Aber dann auch, was passiert in unseren Verteilzentren? Also ja, wie funktioniert diese Routenplanung sozusagen bei uns? Aber auch, wie machen wir die Vorhersage für so eine Drop-Time-Prediction? Was fällt da eigentlich überhaupt drunter?
Ja.
Und dann auch, im Endeffekt, also unser Customer Success Team, also was passiert da eigentlich mit unseren Daten? Also wie können wir optimieren, dass unser Kundensupport auch optimal die Daten erhält, dass auch dort nicht viel passieren muss, dass die Tickets schon richtig zugeordnet werden und solche Sachen. Was wir auch noch gar nicht besprochen haben, in unserem Store auch selber. Also was für Sachen gibt es da? Benutzen wir Gen AI, Machine Learning Sachen, also ja, was ist vielleicht auch die Zukunft? Was gucken wir auch uns aktuell noch an im Rezeptbereich und so weiter? Es gibt auf jeden Fall einige Themen, glaube ich, bei Picnic, die wir noch gar nicht hier angeteasert haben.
Ja, ich finde es total spannend, dass wir über das eine Thema schon länger gesprochen haben und ich hoffe, das war für die Hörer und Hörerinnen auch interessant, aber ich nehme ja immer viel aus den Folgen mit und überlege, wo die Reise hingehen kann und von daher bin ich eigentlich nochmal viel mehr gespannt. Ansonsten lade ich dich zum Essen in Düsseldorf ein, wenn die Hörer und Hörerinnen das hören wollen und dann darf ich es hören. Ich kriege gerade das Signal, dass es wieder ums Tanzen geht, aber das ignorieren wir jetzt ganz erfolgreich.
Ja, stimmt.
Aus der ersten Folge, wenn du jetzt gerade sozusagen mit mir sprichst und eine zweite Folge gehen würde und du hast gerade jemanden, der zuhört, der vielleicht ähnliche Probleme hat. mit dem ersten Thema, nicht mit dem Tanzen. Was würdest du dieser Person raten?
Ich glaube, es ist immer sehr sinnvoll, das Problem erstmal auf ein kleines Problem zu reduzieren. Also nicht
mach mal bitte ein konkretes Beispiel. Also die Hörer wollen immer sehr konkrete Beispiele haben.
Also wenn ich mir unser gesamtes Problem anschaue, im Sinne von x-tausend Mitarbeitenden müssen pro Woche geplant werden, dann würde ich so hingehen und sagen, hey, ich fange jetzt erstmal mit einem Hub an, das hat vielleicht 50 Mitarbeitende und schaue mir an, wie kann ich hier zum Beispiel einen Algorithmus schreiben, um überhaupt erstmal das Problem von diesem Hub zu lösen. Also ich würde das Ganze zu den Problemen runterskalieren und dann hochskalieren.
Genau. Dann hast du das Problem, du musst den Hub planen. Wie findest du raus, ob du es überhaupt mit Daten lösen musst?
Was meinst du mit Daten lösen musst?
Also weißt du, viele sagen ja immer wieder, ja, ist Daten jetzt das Werkzeug, ist Daten die Lösung für alles? Wie kommst du jetzt, also du siehst, du hast ein Problem mit der Planung. Du könntest ja auch hingehen und sagen, ich brauche jetzt einfach eine intelligentere Person, die da sitzt. Ich weiß, für dich ist es so selbstverständlich, das mit Daten zu lösen, aber kann man das irgendwie nochmal herleiten, wie, vor allem, welche Daten brauchst du dafür? Weißt du, wie kommt man zu diesem Weg? Ich glaube, viele stehen vor einer Herausforderung, die sie dann nicht gelöst bekommen, weil sie vielleicht das falsche Werkzeug nehmen oder im Worst Case auf alles immer Daten und AI-Themen schmeißen und Hoffnung, irgendwas wird sich davon schon lösen.
Gute Frage auf jeden Fall. Für mich war es, glaube ich, relativ anfangs klar, dass es halt ein klassisches Optimierungsproblem einfach ist. Aber wie kommt man darauf, dass man Daten nutzen muss? Also ich meine, man könnte sich anfangs auch einfach mal neben die Person setzen und halt schauen, könnte man es intelligenter machen? Wie die Person das gerade so macht? Kann man mit Filtern vielleicht noch arbeiten, um das Ganze schneller zu machen? Und wenn man schon, ich sag mal, bei Filtern ist, dann ist man ja auch nicht mehr so weit weg von, kann man vielleicht die Filter auch direkt in ein Skript reinschreiben und kann man das Ganze vielleicht nicht automatisieren, was jemand macht? Also ich sag mal, alles, was manuelle Arbeit ist, ist ja schön, wenn es automatisierbar ist.
Also definitiv,
wöchentlich. Also ich glaube, das ist halt einfach ein guter Rat. Probiert halt auch selber aus, die Sachen auch zu machen. Also ich habe am Anfang selber auch geplant. Also ich habe halt geschaut, was nervt mich am meisten? Wo spende ich die größte Zeit sozusagen drauf, wenn ich diese Planung vollziehe?
Ja.
Also was würde mir am meisten Benefit bringen, wenn ich das nicht mehr machen muss?
Cool. Und wie kommst du zu welchen Daten?
Größtenteils sind bei uns die Daten wirklich auch schon in Google Sheets geladen dann auch, also wo man sich das dann aus verschiedenen Google Sheets auch rausziehen kann.
Ja.
Und wenn es jetzt wirklich um den...
Aber ich meine dieses, warum nimmst du die Forecasting-Daten der Mitarbeiter? Wie kommst du auf den Gedanken zu sagen, es gibt eine No-Show, wie berechne ich die No-Show? Das sind ja alles so Ideen, die vielleicht für dich jetzt selbstverständlich sind, weil du schon tief in der Materie bist, aber... Wie beim Customer Lifetime Value im E-Commerce oder sowas, ist es ja ein Trial and Error für manche Sachen.
Definitiv, voll. Also auch das auszuprobieren. Also auch, wir hatten auch am Anfang beim No-Show-Forecast, hatten wir ein super komplexes Modell und sind dann, glaube ich, auf eine lineare Regression im Endeffekt gegangen. Ja. Also mit einem Moving Average oder so. Also es sind halt total viele Sachen, die man ausprobieren muss, wo man auch Operations mit einbinden muss und schauen muss, ist das für euch optimal gelaufen? Ja. Was wird euch helfen? Also man muss schon immer auch Menschen im Loop halt haben. Also es geht nicht einfach nur die Sachen datengetrieben jetzt rauszuhauen und Modelle zu entwickeln, ohne eigentlich das mit den Leuten dann auch zu schauen und auch Feedback zu bekommen. Ne? Also wir führen auch Surveys durch, wie zufrieden seid ihr mit eurer Planung? Was würdet ihr euch noch mehr wünschen? Wollt ihr eine Planung schon 3 Wochen vorab haben, 2 Wochen oder 1 Woche vorab? Und ich meine, darauf kann man ja dann schon auch viele Sachen halt bestimmen. Und was natürlich immer auffällt, ist, wenn du dir halt die Daten dann anschaust und auch vergleichst, ne? Also du machst eine Prognose, auf die du dann planst und dann guckst du dir im Endeffekt die Actuals an. Und dann möchtest du ja rausfinden, warum ist da vielleicht eine Gap dazwischen.
Hm.
Und daraus kannst du ja schon relativ viel deuten. Okay, vielleicht sind mehr Leute krank gewesen. Und dann kommst du ja so ein bisschen, kriegst du ja ein Gefühl, okay, an welchen Sachen, an welchen Schrauben muss ich denn arbeiten, dass einfach, sage ich mal, meine Prognose näher an meine Actuals drankommen. Ja. Also das ist ja eigentlich das was wir probieren. Genau. Ja. Kontinuierlich machen wir genau diesen Vergleich. Ja.
Weil ich habe mir gerade überlegt, ob ich die Frage stelle, wann ist die Optimierung fertig, aber sie wird nie fertig sein.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja.
Also ich glaube, es werden immer Menschen irgendwie noch im Loop mit drin sein.
Sehr spannende Folge. Wer die Folge jetzt oder den ganzen Podcast hier zum ersten Mal hört, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder auf YouTube und abonniert den Podcast. Bewertet ihn auch sehr gerne, kann man auch erst wirklich nur bewerten, wenn man ihn auch gehört hat. Und ansonsten würde ich jetzt zu meinen 2 klassischen Fragen übergehen.
Sehr gut.
Was machst du privat mit Daten? Und welchem Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Ja, super, super gerne. Also tatsächlich, glaube ich, mache ich relativ viel mit Daten auch privat. Also was heißt relativ viel? Aber ja, ich glaube, was viele auch machen, ist natürlich Daten für Finanzen zu checken. Ja. Also einfach monatlich alle Daten auch in Google Sheet einmal rein analysieren. Wofür habe ich was ausgegeben? Wie kann man das Ganze für den nächsten Monat besser planen? Wo kann man rein investieren und solche Sachen? Also ja. Das mache ich auf jeden Fall super gerne. Und jetzt zu meiner Tanzausbildung auch hin. Ich habe meine, sage ich mal, Abschlussthesis quasi drüber geschrieben über Tanz und Technologie und habe dann so ein bisschen analysiert, was kann man da denn eigentlich machen. Und da wurde zum Beispiel auch empfohlen, in den Unterricht halt auch ja so Feedback-Sachen mit einzubauen. Und ja,
also jetzt, du willst Tanzlehrerin werden?
Ich unterrichte schon einmal die Woche, aber ich möchte das nicht Vollzeit machen. Ich mache das nur aus Interesse, weil mich halt das Tanzen interessiert. Ballett als Hauptfach, ja. Und da habe ich jetzt beispielsweise auch so eine Feedback-Form für meine Schülerin gebaut, wo dann jeder anonym angeben kann, was hat ihm besonders gut gefallen, was nicht. Und dann sammle ich alle Daten und schaue dann halt auch nach Anwesenheiten so ein bisschen und evaluiere dann halt basierend darauf, wie kann ich meinen Unterricht eigentlich noch verbessern. Genau, also das vielleicht als Ansatz.
Ja, ich finde es mega faszinierend, weil ich glaube auf eine normale, also weiß nicht, wer auf diesen Gedanken kommt, das sozusagen so umzusetzen. Hast du mal geguckt, wer das sonst so macht?
Ich glaube nicht so viele.
Ja, dachte ich mir auch gerade.
Aber ja, das ist eigentlich cool, wenn du halt so zwei Interessen von dir miteinander so verknüpfen kannst.
Aber jetzt kommt die spannende Frage, machst du es analog mit einem Feedbackbogen oder online?
Nee, Forms. Also online, genau. Okay. Nee.
Genau. Ich glaube, bei mir kriegt aber auch jeder nach meinem Podcast-Aufnahme eine Form, wo du bewerten kannst, wie der Podcast war.
Und wertet ihr das aus?
Das ist eine spannende Frage, die an mich gestellt ist, die ich leider gerade mit, ich bin, also nachdem du es gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich diese Form lange nicht mehr angeguckt habe. Ja. Aber da werden bestimmt nur tolle Zahlen drinstehen, ich werde es mir angucken.
Nach der Folge auf jeden Fall
jetzt. Nach der Folge gucke ich es mir auf jeden Fall an.
Genau. Und ja, du hast gefragt, welchen Filmtitel. Ich habe da länger drüber nachgedacht tatsächlich auch schon, weil ich wusste ja schon aus den anderen Folgen, dass wahrscheinlich die Frage kommen wird. Ja. Kennst du den Film Moneyball?
Ja, natürlich, ja.
Genau, und in die Richtung habe ich eigentlich so gedacht, weil ich finde es total spannend. Also klar, bei uns geht es nicht um Baseball. Also in dem Film geht es ja grundsätzlich darum, dass die erstmalig basierend auf Daten sozusagen Baseballteam zusammengestellt haben. Und ich fand das irgendwie relativ passend so zur Mitarbeiterplanung. Also quasi auch in der Zukunft wollen wir vielleicht auch so ein bisschen hingehen, dass manche Leute bestimmte Kompetenzen haben, auf die man dann besser planen kann und das noch im Forecast akkurater macht. Und ich fand dieses auch so einfach so von Anfang an zu starten, passend irgendwie. Ja.
Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank für die sehr spannende Folge. Ich nehme auf jeden Fall viel mit. Auf jeden Fall, dass ich diese Form von mir selbst einmal auswerte und mal gucke, was da drin steht.
Sehr gut.
Und ich muss zwischen Ballett und West Coast Swing entscheiden, was jemand aus dem Team macht. Oder ich musste vorhin fast lachen, weil ich dachte, ich könnte mir Tim extrem gut auch im Ballett vorstellen.
Oh ja, sehr gut. Aber ja, falls es eine zweite Folge gibt, würde ich sagen, wäre auf jeden Fall Voraussetzung dafür, dass du einmal eine West Coast Swing Stunde probiert hast.
Schade, dass wir dann keine zweite Folge machen werden. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf eine zweite Folge. Mal gucken, was die Hörer und Hörerinnen sagen.
Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Gerne.